herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche begrüßen darf zum Plausch über das Leben und die Arbeit drumherum. Ihr kennt das schon. Und dieses Mal habe ich eine Person eingeladen, die ich persönlich noch gar nicht kannte und auch so noch gar nichts mit ihr zu tun hatte. Und das ist schade, denn die Arbeit dieser Person und seines Teams ist eine, wie ich finde, hochinteressante. Ich spreche von Benjamin Lochmann, der als Teil der Pixel Maniacs jetzt ganz frisch, vor einigen Tagen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Anmoderation, ein neues Spiel mit seinem Studio rausgebracht hat, und zwar Chroma Gun 2. Das ist eines dieser Spiele, das, wenn man es sieht, sich sehr schnell, sehr einfach selbst erklärt, aber wahnsinnig schwierig ist, in Worte zu fassen, wenn man nichts anderes hat, außer die Stimme von Dom Schott. Ich versuch's. Stellt euch ein bisschen vor wie Portal. Es ist einer dieser Ego-Perspektive-Rätsel-Plattformer-Spiele. Man hat auch so eine Waffe mit dabei, die nicht irgendwie gefährliche Projektile verschießt, sondern irgendwas Kluges. Und bei Portal, bleibt bei mir, bei Portal waren es ja die Portale, ne, orange und blau, links, rechts, Teleportation, viel Spaß. Bei Chroma Gun ist es Farbe. Und diese Farbe ist magnetisch. Es gibt die Farben blau, rot, gelb, da musste ich mich jetzt schon konzentrieren. Und mit diesen Farben kann man Rätsel lösen. Und die sehen zum Beispiel so aus. Ihr kommt irgendwo hin, einfaches Beispiel, in einen Gang und da steht ein Rollcontainer im Weg. Der Rollcontainer ist weiß, weiße Leinwand. An der Wand links von diesem Rollcontainer befindet sich ebenfalls keine Farbe. Und jetzt kann ich Folgendes tun. Ich kann erst die Wand mit der Chroma Gun gelb einschießen, dass die gelb ist. Und dann schieße ich noch auf den Rollcontainer und jetzt ziehen sich die Farben magnetisch an und der gelbe Rollcontainer rollt zur gelben Wand und der Weg ist frei. Das ist jetzt der grundeinfachste Beispielsfall, um euch zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Ihr merkt auch schon anhand meiner Beschreibung, das ist nichts für mich. Das ist normalerweise nichts für mich. Ich fühle mich immer zu doof für diese Art von Spiel. Und nichtsdestotrotz habe ich Chroma Gun 2, nachdem ich es mir geschnappt habe, eine ganze Weile gespielt, auch um mich auf dieses Gespräch vorzubereiten, und merkte dann ganz nebenbei während des Spielens, das macht auch einem langsamen Hirn wie meinem mehr Spaß als gedacht. Und deswegen habe ich mich dann umso mehr auf dieses Gespräch mit Benjamin gefreut, weil ich ihn aushorchen wollte. Wie ist das denn nun? Wie war es, so ein Spiel zu entwickeln? Was passiert, wenn man als Team feststellen sollte, man ist gar nicht klug genug, um so Rätsel zu machen? War ein fiktives Beispiel, da musste ich selber mich selbst lachen, aber war natürlich weit weg von der Realität, ihr werdet es dann hören. Ich habe gefragt, wie kommerziell erfolgreich dieses Spiel ist, wie es nun in der Zukunft weitergeht. Lirum Larum, das war ein großer Teil unseres Gesprächs, aber es gab noch einen anderen Teil des Gesprächs, und ich fürchte und glaube, Benjamin Lochmann hat nicht damit gerechnet, dass ich ihn auch danach fragen werde. Denn direkt zu Beginn unseres Gesprächs drehte ich eine kleine Zeitreise mit ihm an und führe ihn unter anderem auch in sein zweites Leben, das er vor vielen, vielen Jahren noch geführt hat, würde ich mal sagen. Und zwar das des wilden Sturm- und Drang-Unternehmers. Ganz faszinierend, mit 16 sein eigenes Tamagotchi-Programm programmiert, mit 18 seine erste eigene Firma gegründet und dann in seinen 20ern etwa hunderte Apps rausgeworfen in den App-Store, mal geguckt, was kleben und hängen bleibt. Und diese Apps kann man heute noch nach ein bisschen Recherche in einer alten Portfolio-Seite finden von ihm. Und das waren 23 Seiten, die ich durchgearbeitet habe und mir die Apps mal angesehen habe. Und es war erstaunlich. Wir reden im Gespräch dann darüber, was man da so finden kann. Ich habe ihn damit mal konfrontiert, weil ich erfahren wollte, wie guckt er da heute so drauf, weil die Apps in ihrem Geschmäckle ja doch ganz anders sind als die Sachen, die er heute mit seiner Arbeit so anstellt. Und ich fand ganz wundervoll und toll, wie er sich dem jetzt vielleicht auch etwas unangenehmen Moment gestellt hat, mit diesem Teil seiner Arbeit konfrontiert zu werden. Wir haben da ein super tolles Gespräch draus gemacht und ich habe viel über ihn und seine Perspektive auf das Medium und wie sich diese Perspektive über die Jahre verändert hat, gelernt. Das war ganz toll. Und vielleicht kann ich noch eine letzte Sache hinzufügen, weil indirekt dieses Gespräch auch damit zusammenhängt. Ich habe eine ganz neue Begeisterung an diesem Format gefunden. Vorher hat das auch Spaß gemacht. Um Gottes Willen, Leute, beruhigt euch. 5 Jahre lang OrkiCool trifft, das ist Bombe, das gehört fest zu meinem Leben. Aber jetzt gab es etwas, was diese Freude nochmal ins Extrem gebügelt hat, denn vor einiger Zeit ist auf der Steady-Seite, man kann ja auch OKCOOL über Steady finanzieren und bekommt dann jeden Dienstag und Freitag mindestens noch extra Podcasts, dort gab es einen Steady-Meilenstein, der nun geknackt wurde vor einigen Wochen, und dieser Steady-Meilenstein versprach, wenn er erreicht wird, dass auch Videopodcasts in Zukunft an dieser oder an jener Stelle ein Teil des Programms von OKCOOL werden. Direkt die Entwarnung vorneweg, ihr werdet nichts verpassen in der Welt von OKCOOL, wenn ihr auch weiterhin nur bei Audio bleibt. Es bleibt ein Audio-First-Angebot, keine Sorge, alles ist gut. So, aber um mich mal mit dieser Idee heraus zu fordern und auseinanderzusetzen, wie man denn jetzt Videopodcasts hier in Zukunft anbieten kann, musste ich als ersten Schritt auch überhaupt mal das Video anmachen bei den Aufnahmen, denn seit 5 Jahren sehe ich meine Gäste nicht. Ich schreibe immer bei meinen Einladungen dazu, hey, ne, wir nehmen Audio Only auf, brauchst keine Cam anmachen. Und ich dachte immer, das ist ein Entgegenkommen für die Gäste, weil in meiner Vorstellung ist ein Video nochmal viel intimer, als sich nur zu hören, und ich wollte gerade Gästen, die jetzt auch nicht ständig irgendwie in einer Interviewsituation sind, es nicht noch schwerer machen, indem ich sage, wir gucken übrigens uns auch dabei an. Und dann habe ich das 5 Jahre lang gemacht und jetzt nach dem Steady-Meilenstein gesagt, okay, hinter den Kulissen, um mich auch selbst mal daran zu gewöhnen, machen wir jetzt mal die Kamera an, falls die Gäste das auch wollen. Und was soll ich sagen? Erstens, alle Gäste seitdem wollten die Kamera anmachen. Es stellt sich heraus, es ist für die Gäste sehr viel angenehmer mit Video als nur mit Audiospur. Es war eine Überraschung für mich. Und zweitens, stellt sich heraus, mit Video macht es auch mir nochmal viel mehr Spaß, die Leute zu sehen, mit ihnen zu interagieren. Das ist ja großartig. Warum hat mir das niemand gesagt? Also wirklich ganz toll, ich genieße das sehr. Ich fange jetzt auch ganz langsam und vorsichtig an, mal mit den ersten Videos, die aus diesen Gesprächen hervorgehen, zu experimentieren. Auf Instagram habt ihr vielleicht schon gesehen, hier und da auf dem OKCOOL-Kanal gab es schon ein kleines Reel, das Ausschnitte aus den Gesprächen zeigt als kleine Bewerbung, damit Leute mal auf das Angebot auch außerhalb von Texten aufmerksam werden. Und auf dem YouTube-Kanal von OKCOOL, den gibt's auch, einfach OKCOOL da eingeben, dann kommt er schon drauf, will ich jetzt, wenn alles klappt, auch dieses Gespräch mit Benjamin Lochmann hochladen, vielleicht noch hier und da veredelt mit irgendwelchen Einblendungen oder so, mal gucken, ich kann das ja alles nicht, ich muss mir das alles selbst beibringen, schauen wir mal. Die wichtige Info für euch ist, erstens, Dom Schott hat Spaß bei seiner Arbeit, und zweitens, ihr verpasst nichts, wenn ihr die Augen zulasst. Alles ist gut, Audio bleibt die erste Priorität, wir beruhigen uns. So, und damit würde ich sagen, wir gehen rein in dieses wundervolle Gespräch zwischen Benjamin Lochmann und mir. Weil ich habe ganz viele Fragen gemerkt, die mir im Herz herumschwebten, als ich mich auf dieses Gespräch hier vorbereitet habe. Ich möchte beginnen aber mit einer ganz anderen Frage, und jetzt hängt's an dir, ob du davon was erzählen magst, weil da gucken wir quasi schon 2 Zentimeter in dein Privatleben rein. Wenn du sagst, nein, geht die Leute nichts an, davon möchte ich nicht erzählen, dann machen wir einfach jetzt eine kurze Stille, die unangenehm für uns beide ist, und dann stelle ich die nächste Frage. Und zwar folgendermaßen, wie war der Urlaub? Ich weiß, du warst im Urlaub, und ich traue mich zu fragen, wie war's?
Der Urlaub war sehr schön, bin gut runtergekommen. War jetzt schon eine stressige Zeit vor dem Release. Also ich bin dann immer so circa 1 Monat auf Hochspannung. Andere Releases für mich sind halt auch so Demo-Releases. Also immer, wenn es irgendein News Peak gibt quasi, habe ich immer sehr viel zu tun, weil meine Meta-Rolle in der Firma mir es erlaubt, eigentlich zwischendurch ein bisschen mich um andere Dinge zu kümmern. In unserem Fall ist das so ein Influencer-Marketing-Tool, was wir geschrieben haben. Und ich switche mich quasi dazu Vollzeit, wenn es ans Marketing geht und wenn es darum geht, aufmerksam zu machen auf irgendeinen Newsbeat. Das kann eben ein Demo-Release sein oder jetzt in diesem Fall ein Follow-Release eines Spiels.
Verrätst du, wo du geurlaubt hast, oder ist das geheim? Auch das würde ich respektieren.
Im Zillertal habe ich Urlaub gemacht.
Nein, Zillertal, Kindheitsausflugsort. Warum ausgerechnet das Zillertal?
Meine Verwandtschaft hat da ein Ferienhäuschen. Also die Oma meiner Frau. Und die haben das vor vielen, vielen Jahren dort erbaut. Und zu einer Zeit, wo es auch noch zu leisten war quasi. Ja. Und jetzt gibt's ja mittlerweile hier Skilift und sowas. Ich fahre zwar nicht Ski, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Ort, weil es an sich sehr, sehr abgelegen ist. Man hat da, der nächste Supermarkt ist halt im Tal. Und ja, das ist ja auf 1.500 Kilometer. Nicht 1.500 Kilometer, das wäre ein bisschen arg.
Ich wollte gerade sagen, holy shit, dafür siehst du sehr erholt aus.
Nee, 1.500 Meter und, nee, jetzt habe ich wieder Quatsch erzählt. 1.500 Meter.
Ich glaube dir alles. Ich war schon lange nicht mehr im Zillertal. Wer weiß, wie es da mittlerweile aussieht. Ich glaube dir das.
Ja, die Platten schiffen ja aufeinander zu.
Ja, natürlich, ist, ja, klar.
Nee, also das ist halt cool, weil man ist, das ist ein krasser Kontrast zu den Wochen vorher, weil ja, es ist halt, man muss 1000 Sachen koordinieren und die ganze Zeit pingt irgendwas und dort auf dem Berg hat man so schlechtes Internet, dass da gar nicht ständig was pingen kann.
Sehr gut.
Das ist Post-Release auch manchmal ein bisschen schlecht, aber insgesamt bringt es schon dann deutlich eine Erholung rein,
ja,
nach den stressigen Wochen.
Wir werden heute in dem Gespräch, wenn du denn diese Reise dann mitmachen möchtest, auch so ein bisschen in die Vergangenheit von dir und deiner Arbeit und eurer Arbeit reisen und nochmal auch auf den Release des ersten Spiels zurückgucken. Aber bevor wir das machen, nochmal ganz kurz bei der Gegenwart stehen bleiben, weil du es jetzt schon ein, zwei Mal so im Nebensatz erwähnt hast. Der Release von Chromagun 2 jetzt, also ganz, ganz frisch zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, Anfang Februar war das. Vielleicht, das würde mich mal interessieren, vorweggeworfen. Wir kommen dann, wie gesagt, später nochmal drauf. Wie hast du den denn erlebt? Ich habe in den letzten 5 Jahren, um Gottes Willen, wo ich jetzt schon diese Reihe hier habe, Orkicool trifft, auch ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler zu Gast gehabt und auch ganz viele von denen rund um den Release eines aktuellen Spiels. Und was ich da so an Antworten gehört habe, wenn ich gefragt habe, wie hat sich's denn jetzt angefühlt, endlich, den gibt's ja wirklich, diesen grünen Knopf zu drücken, Spiel geht raus, habe ich alles schon gehört von absoluter Verzweiflung, weil man weiß, es sind Fehler im Spiel, die man einfach nicht mehr geschafft hat, rechtzeitig zum Release rauszukriegen, bis hin zu kompletter Ohnmacht und Erleichterung im Sinne von, so, diese Welt kann jetzt untergehen, ich habe dieses Spiel XY endlich veröffentlicht, ich bin bereit für was auch immer im Jenseits auf mich wartet. Wie war es bei dir? Bei dir persönlich, wie hast du diesen Release-Moment erlebt?
Also bei mir persönlich, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt mittlerweile, ist ja unser dritter Release eines PC-Spiels. Die Mobile Releases von vorher, die würde ich jetzt nicht dazu zählen, weil es was ganz anderes war so. Aber der dritte Release eines PC- und Konsolenspiels war für mich schon deutlich abgeklärter, muss ich sagen. Es war nicht so, dass jetzt ein krasser Stein vom Herzen fällt, was definitiv bei den anderen Releases der Fall war. Wo wir auch self-published waren und so mit 100% Risiko drin waren. Mhm. Und auch weit über der Deadline bei den vergangenen Titeln. Das ist auch noch ein Riesenpunkt, wenn ich so recht drüber nachdenke. Insbesondere bei Can't Drive, das war das der Fall. Mhm. Da ist der Druck schon deutlich höher gewesen, muss ich sagen. Und jetzt durch die Erfahrung und durch das reduzierte Risiko und auch so ein bisschen die verteilte Verantwortung, was ich kann jetzt nur von mir aus sprechen, deutlich entspannter, geplanter. Es war trotzdem stressig. Es war ein krass stressiger Tag und die Wochen vorher waren herausfordernd. Aber ich habe das Gefühl, das war ganz, ganz anders als die Releases vorher, weil ich mir Monate vorher Gedanken gemacht habe, wann was passieren soll und muss und wer was macht. Und ich hatte zum Beispiel, ja, man sagt ja zumindest seinen Freunden Bescheid, dass das Spiel jetzt draußen ist, so. Das ist ja das Mindeste, was man machen kann. Ey, kauf dir das bitte, wenigstens halt. Und das ist klar, dass du das machen möchtest, möglichst schnell auch, weil du willst in den ersten 24 Stunden, dass der Algorithmus darauf reagiert. Und diese Mails habe ich zum Beispiel vorgeschrieben. Und ich habe auch ein PS reingemacht. Ey Leute, ich bin heute wahrscheinlich sehr gestresst. Diese Mail ist vorgeschrieben. Ich habe sie jetzt getimed für heute nach dem Release. Es würde mich trotzdem freuen, wenn du als Freund, Freundin mal kurz vielleicht unser Spiel angucken könntest, woran wir jetzt 4 Jahre gearbeitet haben. Und so solche Dinger, also alles geplant haben wir, was man planen konnte quasi.
Ja.
Manche Dinge kann man nur spontan machen und reagieren, weil sie dann auch nicht authentisch sind. Aber jetzt sowas zum Beispiel, das ergibt total Sinn, das vorzubereiten.
Ja. Wie war es nach dem Urlaub, wenn ich das nur fragen darf, wenn wir kurz noch bei der Gegenwart bleiben, bevor wir die kleine Zeitreise antreten, wie war es nach dem Urlaub zurückzukehren zu dem Spiel und zum Zustand, was so passiert ist? Ich muss sofort als eine der möglichen Antworten an diese Szene aus Community denken, dieser wunderbaren Serie, die in dieser Szene zum Meme geworden ist, wo einer der Schauspieler, ihr habt den Namen vergessen, Troy, ich weiß es nicht, reinkommt in diesen Raum mit der Pizzaschachtel in der Hand und er möchte den Leuten in dem Raum eine Freude machen. und alles brennt. Leute rennen durch den Raum, Gegenstände sind zerstört worden, Fenster wurden zerbrochen, alle sind panisch. War es so? Ich hoffe nicht.
Glücklicherweise nicht, nee. Es war auch, also man muss auch sagen, wenn man, ich bin wirklich einen Tag nach dem Release, also wir haben Release-Party gefeiert, ja, bis irgendwie 10 oder so. Ja. Und dann bin ich ins Bett und am nächsten Tag sind wir halt in Urlaub gefahren. Das war jetzt etwas unglücklich zeitlich, aber ja, dementsprechend habe ich jetzt da nicht komplett abgeschalten, sondern natürlich habe ich auf der Fahrt, ich war nicht Fahrer, Statistiken gecheckt, E-Mails beantwortet und sowas. Das kann man als Selbstständiger und wahrscheinlich auch als mitarbeitende Person nicht einen Tag nach einem Release komplett einfach stoppen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so gesund, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eher besser, wenn man so langsam runterfährt und nicht einfach auf Null. Und dementsprechend habe ich jeden Tag so 2 Stündchen in der Hütte mich damit beschäftigt, damit ich auch nicht danach so erschlagen werde. Von daher habe ich gewusst, was los ist und wie es aussieht mit Bugs etc. Und ich muss auch sagen, es ist einfach nichts Dramatisches passiert, bugmäßig, was ein Riesenglück ist auch. Also es, Hälfte können, Hälfte Glück, würde ich sagen.
Ja, ja.
Weil wir hatten wir hatten sehr, sehr viel Playtests gemacht vorher. Wir haben beim Nextfest teilgenommen, was ja ein großer Playtest im Prinzip schon ist. So, wir waren auf super vielen Messen. Wir haben einen öffentlichen Aufruf gemacht auf TikTok, wo die Leute dann sich subscriben konnten, um an einem Playtest teilzunehmen. Da haben 28.000 Leute sich angemeldet. Wow. Dann haben wir 700 davon haben dann tatsächlich mitgemacht und einen sehr ausführlichen Fragebogen ausgefüllt und so. Also das ist, was wir hier gelernt haben aus den vergangenen Titeln, vorher zu checken, zu checken, zu checken. Trotzdem war es so, dass wir eine Woche vorher uns gedacht haben, hey, sollten wir wirklich den finalen Bild nochmal prüfen lassen, obwohl wir alles schon durchgecheckt haben? Wir haben uns gesagt, naja, komm, machen wir es halt. Was haben wir zu verlieren? Haben es gemacht und natürlich sind noch echt letzte Game-Breaking-Bugs reingekommen. Und dann haben wir halt super hastig noch die letzte Woche verbracht und Bugs gefixt und so. Von daher, die letzte Woche war nicht so entspannt, wie es eigentlich hätte sein können, weil wir meiner Meinung nach echt gut vorbereitet waren. Aber zum Release war es dann zumindest so, man sieht es auch in den Reviews, dass es halt sehr, sehr wenig Probleme gibt. Und die Probleme, die es gibt, die können wir nicht so schnell fixen. Also was vor allem angesprochen wird gerade, sind, dass man in den späteren Levels gerne mehr Checkpoints sich wünschen würde. Und das ist jetzt schon, das ist nicht cool so, das ist mir schon klar, aber es ist jetzt nicht game-breaking. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wie es ein Bug sein kann quasi halt.
Ja. Ich möchte einen Moment gerade mit dir teilen, den ich während unseres Gesprächs hatte, quasi eine Metabeobachtung. Wir reden jetzt so 10-11 Minuten und das, was du bisher erzählt hast, finde ich hochinteressant. Es klammerte sich aber noch ein zweiter roter Faden gerade in dieses Gespräch mit rein, dass du vielleicht gar nicht mitbekommen hast, aber es war gerade so schön, ich muss es mit dir teilen. Vor ein paar Minuten, ich hörte dir gespannt zu und merkte im Hintergrund, da ist eine neue Geräuschquelle aufgetaucht. Ich kann es nicht zuordnen, ich will mich aber auch nicht drauf konzentrieren. Nein, pass auf, ich komme zum glücklichen Ende. Du guckst richtig alarmiert, pass auf. Ich höre da jetzt weiter zu, ist interessant, aber ich merke, irgendwas hat sich verändert gerade. Und ich höre und höre zu und 2-3 Minuten später beginnst du wild zu gestikulieren und plötzlich taucht die Quelle des neuen Geräusches auf, der Kugelschreiber. Du hast einen Kugelschreiber und ich höre die ganze Zeit dieses Klick-Klack und ich denke mir, da ist er und jetzt wirft er ihn weg. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte mir beim Zuhören so, das klingt wie ein Kugelschreiber. Aber ich sah ihn nicht einen Kugelschreiber aufnehmen und dann gestikulierst du und der Kugelschreiber taucht auf und dachte mir, da ist er. Das werde ich jetzt ansprechen.
Ach, die Podcast-Anfänger, es tut mir leid.
Das ist doch gar kein Problem. Aber ich fand es gerade, alles war schön, da kam gerade alles zusammen. Übrigens, fantastische Brücke, über die wir laufen können, es kam alles zusammen. Wenn wir jetzt mal zurückreisen in die Vergangenheit, deine Arbeit und eures Studios, würde man ja meinen, und das dachte ich auch zuerst, ich gucke hier gerade auf meinem Bildschirm herum, wo habe ich es aufgemacht, man landet so im Jahr 2015, 2016 herum. Da ist nämlich euer erstes Spiel erschienen, Chroma Gun, das ist ja der Vorgänger jetzt des neuesten Spiel ist, was ja auch so ein bisschen der Anlass ist, warum wir miteinander sprechen. So, Ich googelte mich also ins Jahr 2015, 2016 zu deiner und eurer Firma Pixelmaniacs und machte mir Notizen und bereitete dieses Gespräch vor. Und dann merkte ich quasi, während ich auf dieser Recherchestraße fuhr, Moment mal, hier öffnet sich eine Nebenstraße, Benjamin, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und von der ich ehrlich gesagt nicht sicher war, ist das überhaupt eine Straße, die zu dem Menschen gehört, oh, du ahnst es vielleicht schon, die zu diesem Menschen gehört, der jetzt hier gerade in diesem Gespräch sitzt. Und zwar entdeckte ich zum einen natürlich in meiner Vorbereitung eure Firma Pixelmaniacs mit Sitz in Nürnberg in der Rednitzstraße, das kann man ja öffentlich alles einsehen. Und dann, Benjamin, entdeckte ich eine andere Firma, die ganz anders aussieht und ganz andere Spiele anbietet, die ihr jetzt macht. Aber die heißt Benjamin Lochmann New Media GmbH. Und das ist eine Webseite, die auf 23 Seiten, auf 23 Seiten Apps vorstellt, die unter diesem Namen Benjamin Lochmann New Media GmbH seit 2011 erschienen sind. 23 Seiten und das Portfolio, ich habe mich daran durchgearbeitet, wahnsinnig dick. Das reicht von BMI-Rechnern über Fußball-Wett-Apps bis hin zu Minigames jeglicher Art, einem frei durchsuchbaren digitalen Handelsgesetzbuch. Es gibt ein paar Quizzes über Sex und eine App, die Frauensprache und Männersprache jeweils in anderen Geschlechtern übersetzt. Und ich dachte mir, das ist so eine andere Art von Entwicklungsarbeit und Spielen, die da angeboten werden. Ist das derselbe Benjamin Lochmann? Und dann gehe ich ins Impressum von dieser Webseite und sehe Rednitzstraße Nürnberg. Also entweder wohnen bei euch im Haus zwei Benjamin Lochmanns oder, und das glaube ich eher, müssen wir mit der Reise in der Vergangenheit im Jahr 2011 eigentlich anfangen, wo du mit dieser Firma Apps veröffentlicht hast und zwar nicht zu wenige. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja, genau. Wir hatten sogar, also 2002 hatte ich sogar angefangen mit Webseiten und dann ist das Ganze irgendwie übergegangen zu Apps, reingeschlittert, alles irgendwie zufällig. Auf einer Bahnfahrt nach Berlin hatte ich kein Internet und habe dann auf meinem neuen MacBook eine Doku entdeckt und habe dann meine erste App gebaut und daraus wurde dann ein Team und damit haben wir dann sehr viele Apps rausgebracht, wie du schon richtig anmerkst. Ich muss ganz schnell unbedingt was zu diesem Fußball-Wettspiel-App sagen. Es war kein kostenpflichtiges Gambling, weil das finde ich ganz furchtbar. Ja. Das ist also kostenfrei konnte man halt tippen. Konntest halt einfach in ein Ranking steigen. Und das war ein sehr lustiges Projekt. Dazu gibt es noch eine andere Story. Aber egal. Jedenfalls, wir haben sehr, sehr viele Apps rausgebracht und das Geschäft war tatsächlich ein komplett anderes. Wir haben uns da in kurzer Zeit halt immer lustige Ideen ausgedacht, die teilweise jetzt, würde ich mal sagen, keine große schöpferische Höhe hatten. So. Aber es hat riesig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, über welche App du jetzt gestartet hast.
Darf ich kurz eine vorstellen? Ja. Es fiel mir schwer, eine engere Auswahl zusammenzustellen, wo ich sage, da möchte ich auf jeden Fall mal fragen, wie es dazu kam. Ich habe mich jetzt unter anderem entschlossen, wenn ich kurz darf, für den South Tracker, ich zitiere, da steht auf der Website, ich muss dazu Fragen stellen. Also, der South Tracker, Zitat, schießt in regelmäßigen Abständen Fotos von dir, während du dich auf einer Party betrinkst. Du kannst einstellen, dass er dich in regelmäßigen Abständen erinnern soll, ein Foto zu schießen. Die App öffnet sich, ein neues Porträtfoto wird geknipst und du stellst gleich ein, wie hoch dein Pegel bereits ist. Ziehe das die ganze Party durch und warte darauf, bis du am nächsten Morgen aufwachst. Schau dir die Bilder dieser Party an und sehe deinen Verfall von komplett nüchtern bis absolut betrunken, Zitat Ende. Also großartig.
Also ganz kurz dazu, ich bin mir nicht 100% sicher, vielleicht ist mein Erinnerungsvermögen auch einfach zu schlecht, weil wir haben so viele Apps gemacht, ist die wirklich von uns?
Das ist jetzt der Olaf-Scholz-Move, ich kann mich nicht mehr erinnern, das wirklich entwickelt zu haben. Also, es ist tatsächlich von euch, außer es wurde gelogen im App-Store und sonst woanders, was den Namen angeht, also es ist offiziell von euch.
Kannst du mir den Link mal kurz schicken? Also wirklich, ich habe tatsächliche Zweifel.
Also, das wird jetzt natürlich eine Herausforderung technisch. Wir können es auch nach dem Gespräch machen, bevor wir hier irgendwas kaputt machen. Dann lassen wir mal den Einlass.
Aber ganz kurz, hast du wirklich South Tracker zusammengeschrieben, oder?
Ja, tatsächlich.
Weil wir haben so viele Apps gemacht. Wir haben das wirklich gemacht.
Wie gesagt, ich lüge hier nicht.
Ich kannte mich überhaupt nicht dran. Es ist nicht gelogen. Also, wir haben auch Trinkspiele gemacht und so. Es ist nicht so, dass ich mich davon jetzt entfernt halten möchte, aber ich hab's wirklich vergessen. Ja. Wir haben einen Soundtracker gemacht.
Wenn gleich die Internetverbindung hier mysteriöserweise abbricht, weiß ich Bescheid.
Wow. Was wir auch gemacht haben, ist eine Flunkyball-App zum Beispiel.
Ich weiß.
Die ist
ich habe mir alle
gut.
23 Seiten angeguckt. Wenn ich noch darf, und dann habe ich wirklich eine auch ernsthafte Frage, aber ich finde das so ein buntes Portfolio. Wenn ich noch darf, ein weiteres Spiel möchte ich gerne vorstellen. Ganz kurz nur. Das heißt Fatty Chump. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob ich auch hier beweisen soll, dass es von euch ist. Und zwar, ich zitiere Fatty Chump. Hilf Fatty, damit er seine Pfunde nicht verliert. Fatty muss sich bei diesem klassischen Jump'n'Run-Game durch die Levels arbeiten und verliert dabei an Gewicht. Unterwegs wird er von gesundem Gemüse allerlei angegriffen, mit Fisch beschossen und muss sich durch knifflige Situationen kämpfen, damit er sein Gewicht halten kann und nichts von seinem Idealgewicht verliert, muss er ständig munter Süßigkeiten in sich reinstopfen. Zitat Ende. So, also lustige Sachen, auch manchmal komische Sachen, wie gesagt, auch dieser Frauen-Männer-Übersetzer war eine andere Zeit. Was ich mal wissen will ist, apropos andere Zeit, war das denn so eine Sturm und Drang, wir probieren einfach mal alles aus, was man in diesem App Store, was ja damals noch ganz andere Welt war als heute, was da so hängen bleibt, wir probieren das einfach mal aus? Oder was war denn jetzt mal auch ganz ernst gemeint, so dieser Antrieb hinter dir und eurem Team zu sagen, wir machen jetzt mal diese Apps und schauen, wie die so ankommen. Wie sah denn diese Zeit damals bei dir so aus?
Also ich muss mich noch mal ganz kurz zu Fatty Jump und zum Softtracker äußern. Das sind zwei Sachen, die ich heutzutage auf gar keinen Fall mehr machen würde und die ich ein bisschen peinlich finde. Ja. Aber ja, es war eine andere Zeit, definitiv. Und wir haben alles gemacht, was uns eingefallen ist, wie du merkst. Ja. Und wir haben wirklich auch gar keine Marktanalysen gemacht, überhaupt nichts. Wir haben einfach die Sachen gemacht, die man halt so lustig fand damals so. Manche Sachen, wie gesagt, die man jetzt halt nicht mehr lustig findet, zu Recht. Und manche Sachen finde ich übrigens immer noch lustig, wie zum Beispiel, die hast du gar nicht erwähnt, vielleicht weil weil das auf der Webseite nicht erklärt ist, wie sie funktioniert, und zwar den TV-werbefrei Checker. Man hat früher nämlich noch Fernsehen geschaut, analoges, und da kam immer lästige Werbung. Und die App hat einen immer einen Push geschickt, wenn die Werbung zu Ende ist, damit du halt zwischendurch bügeln kannst oder was auch immer. Und da haben sich natürlich die Leute immer gefragt, ja, wie funktioniert das? Das ist ja technisch super aufwendig. Ne, wir hatten halt Studis im Büro sitzen, die hatten 8 Fernseher vor sich.
Nein, hör auf, wirklich?
Und die haben halt immer den Knopf gedrückt dann.
Ich dreh durch, das kann ja nicht sein. Wahnsinn, manuell?
Es war halt ein Proof of Concept. Also finde ich immer noch smart, muss ich sagen, weil so funktioniert ein Proof Concept. Du brauchst nicht irgendwie jetzt eine, heutzutage würde man AI sagen, aber man braucht jetzt kein technisches, aufwendiges Produkt dafür, sondern man kann es erstmal testen am Markt, indem eine Person da sitzt für einen okayen Stundensatz als Studi halt und einen relativ chilligen Job hat und halt eigentlich halt immer nur drückt, wenn die Fernsehwerbung vorbei ist. Und das war super lustig, hat total viel Spaß gemacht, die Zeit. Ja.
Wahnsinn. War das denn auch kommerziell erfolgreich? Weil ich muss sagen, jetzt, ich habe ja damals schon gelebt, war ja am Leben, habe diesen App Store auch schon benutzt als um Gottes Willen, nicht Teenager, als junger Erwachsener, um Gottes Willen, bin Jahren 89, rechnen aber Schwierigkeit. Jedenfalls, ich habe diesen App Store benutzt und weiß, es gab viele auch Apps dieser Art, und ich habe ja auch Spiele und so Kram gemacht, es fiel mir nur schwer, eine Auswahl zu treffen bei 23 Seiten Portfolio. Ja. Ich würde jetzt denken von außen, ne, das sind teilweise bestimmt doch super erfolgreiche Apps gewesen, weil die sind praktisch, dann waren wie gesagt auch Spiele dabei, auch so Schachspiele und Multiplayer-Spiele, eine Fußball-Wett-App mit Freunden, die man gemeinsam mit Freunden spielen kann, das lustige Saufspiel, das muss doch angekommen sein, oder? Das hat doch einen Markt gefunden.
Also unser Modell war da ein sehr, sehr viel zu produzieren, und wir haben die 32 Seiten repräsentieren ungefähr 100 Apps oder 110 für iOS und 110 ungefähr für Android auch. Und davon waren 80% Flops und 20% waren allerdings gut, und ich würde sagen so 5% sehr erfolgreich, also für unseren Scope. Also jetzt gibt natürlich noch ganz andere Apps, aber für unsere Firmengröße waren da wirkliche Kracher dabei so. Und das, die Apps, die noch sehr gut laufen, die laufen jetzt sogar noch gut. Die
Wahnsinn.
Haben kaum geupdatet. Und es sind noch 5 Apps online. Kann man auch suchen einfach im App Store. Ja. Und das ist dann zum Beispiel eine Figuvent-App, die man als Multiplayer-Variante Cross-Plattform iOS gegen Android spielen kann und so. Es benutzen immer noch Leute, und wir haben halt auch teilweise Mails bekommen von Leuten, die irgendwie dann mit ihrer Oma in Australien spielen
Wahnsinn.
Und so ihren Kontakt halten können aus Europa und so. Also voll die schönen Stories auch. Oder eine hat immer Stadt an Fluss gespielt. Schöne Grüße an Falzi gehen raus, falls sie hier zuhören sollte. Sie hat uns, die kam regelmäßig im Büro vorbei, weil irgendwas nicht gepasst hat mit ihrer Stadt an Fluss App.
Ach toll.
Und die hat das auf iPad und iPhone gleichzeitig gespielt und ist immer Platz 1 in den Rankings und kam dann immer vorbei, wenn irgendwas kaputt war und hat uns dann einen Kasten Bier mitgebracht und sowas. Also das war eine super lustige Zeit und es war kommerziell auf jeden Fall erfolgreich. Unterm Strich als Firma würde ich sagen erfolgreicher als jetzt das Spielebusiness,
ja,
das wir danach so machen, aber weniger spaßig.
Hast du, nur aus reiner Neugier, bevor wir davon weggehen, auch noch Erinnerungen an einen der Kassenschlager von damals, die eher in die Kategorie obskure Apps gehören, also jetzt nicht Vier Gewinnt oder Stadt, Land, Fluss oder so, sondern aus der Kategorie quasi South Tracker, war da auch einer dabei, der wirklich komplett erfolgreich war?
Ja, komplett erfolgreich, schwer zu sagen, aber für, also die wirtschaftlich beste Geschichte war für uns die Münzwurf App. Vom Einsatz zu Ertrag war jetzt nicht der Riesenertrag, aber der Einsatz war extrem gering. Und das war halt am Anfang, als das iPhone rauskam, hast du halt jede App runtergeladen im Prinzip als Nutzerin. Und die Münzwurf-App war Platz 4 in Italien zum Beispiel.
Nein.
Apps. Und das ist natürlich technisch halt ein halber Tag damals oder so. Und damals hat es noch länger gedauert, Apps zu bauen als heutzutage. Die hat super funktioniert. Und hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ich suche gerade nach der Münzwurf-App. Ich möchte wissen, was da in dem Beschreibungstext steht. Mein Gott, es ist so viel. Seite 16 bin ich jetzt schon.
Ja, und damals konnten wir ja nicht mal ChatGPT benutzen. Das haben echt Menschen geschrieben dann. Münzwurf-App.
Also ich bin einfach nur neugierig, was schreibt man bei einer Münzwurf-App? Moment, ich guck gerade.
Mich macht übrigens immer noch der Self-Tracker fertig.
Okay, er ist nicht bei den 100, vielleicht habe ich auch dran vorbeigescrollt, ist auch nicht so wichtig. Ich war jetzt nur neugierig, ist nicht so wichtig. Wir können von hier aus mal zurückreisen, noch weiter zurück. Oh, du bist noch in der Suche nach der Münzwurf-App. Ich sehe es an deinem Gesicht. Nein, hör auf, das ist nicht so wichtig. Das klären wir nachher privat. Okay, wir könnten jetzt von hier aus tatsächlich ins Jahr 2015 gehen, aber wir müssen noch weiter in die Vergangenheit zurück, wenn du mitmachst. Und zwar, es wird noch spannender als jetzt. Und das ist ja schon spannend. Ich habe ein Interview gefunden mit dir, mit dem Business Insider von 2021. Und da wirst du auch ein bisschen ausgefragt und zwar auch über deine unternehmerischen Aktivitäten noch weiter in der Vergangenheit zurück. Und in diesem Interview, und das fand ich richtig beeindruckend, erzählst du, dass du mit 16 schon programmiert hast und zwar unter anderem ein Tamagotchi-Programm. jetzt ist die große Frage, als ich 16 war, habe ich als Höhepunkt meiner schöpferischen Leistung Matsch auf Neubauten geworfen. Das war, was ich gemacht habe mit 16. Du hast Tamagotchi-Programm entwickelt. Kannst du uns mal vorstellen mit dem Benjamin Lochmann, als er 16 war und warum er draufkommt, sich mit Programmierung auf so einem Level auseinanderzusetzen?
Ich bin reingeschlittert, wie das oft so ist in so einem jungen Alter. Wir hatten relativ früh einen Computer zu Hause, weil mein Vater sich mit Kieferchirurgie auseinandergesetzt hat, beruflich. Und der wollte halt eine Webseite bauen zu dem Thema relativ früh. Und ich fand es interessant, habe es mir auch angeschaut, wie das funktioniert. Dann ist mir ein bisschen gezeigt. Und dann habe ich angefangen, irgendwie Delphi für mich zu entdecken, mit dem man halt tolle Programme machen kann. Und eine meiner ersten Softwares war, sagt man das so? Nee, egal. Also eine meiner ersten Programme war da konntest du die GTA 1 Map dir komplett anschauen. Also dann bin ich rumgefahren in GTA 1, habe Screenshots gemacht und die ineinander geklatscht. Und dann konntest du in meinem Programm halt rum scrollen.
Wow!
Das war ich sehr stolz drauf.
Moment, wie alt warst du da? Etwa?
Ich war es wahrscheinlich so 17 oder so. GTA 1 ist schon sehr alt, ne?
Ja. Krass.
Naja, das ist von oben. Das doch.
Ja,
das,
ja,
das
genau. Ja.
Naja, und dann hatte ich einen Kumpel in der Schule, den Christian, und der hat auch gerne programmiert. Der hat aber in Word dieses VB-Skript oder so gemacht, glaube ich. Oder ein Ex, weiß es nicht. Jedenfalls hat der so ein eigenes Tamagotchi gemacht und ich habe ihm immer gesagt, das ist voll doof, weil du hast da keine Exe und du brauchst das Word dafür und irgendwie so. Also wir haben es ja beide nicht so richtig begriffen. Und dann hatten wir so ein kleines Battle am Laufen, wer das coolere Tamagotchi hat. Ich habe es in Delphi gemacht. Und er hat das eben in Word oder in VB-Skript. Also da gab es, ich weiß nicht ganz genau, ob das VB-Skript war.
Ja.
Und das hat echt Spaß gemacht. Und mein Tamagotchi war super schwer. Das ist ständig gestorben, weil du konntest halt in regelmäßigen Abständen konntest du halt Erkrankungen bekommen. Also normale, so Grippe und so. Und da war das Problem, ich hatte irgendwie aufgeschnappt, dass man sich da nicht impfen kann, wenn man krank ist. Und deswegen war das bei meinem Tamagotchi hart eingecodet, dass immer, wenn du Grippe hast, konntest du dich nicht impfen lassen. Dann hast du aber super schnell Masern und so bekommen in der Zeit. Und das war so ein, also es war wirklich schwierig, das so zu timen, dass du dein Tamagotchi im Leben gehalten hast. Ja, aber es hat Spaß gemacht.
Wahnsinn. Was ich so spannend finde, und vielleicht lese ich da zu viel rein, das musst du mir jetzt gleich mal sagen, aber auch aus diesem GTA-Ding und dann auch mit Blick auf die Apps und übrigens auch auf die Firma, die du mit 18 gegründet hast, einen Webseitenbaukasten, die es ja auch, glaube ich, bis heute noch gibt, weiß ich nicht, aber die hat es ganz lange gegeben, Webseitenbaukasten. Es ergibt sich da so ein ganz früher roter Faden, wenn ich nur so zuhöre von außen, dass du so eine große Leidenschaft hast für so Programmierung und Apps und die ganzen Programme, die so einen Service anbieten, also die nicht, also das Tamagotchi ist jetzt auf eine Weise eine Ausnahme, aber die nicht Spiele sind, wie es viele Entwicklerinnen und Entwickler hier auf deinem Stuhl quasi schon in diesem Format erzählt haben, die angefangen haben mit Rollenspielen und Dungeon Crawler, alles selbst gemacht oder Pong oder so, sondern das sind so Service-Sachen. Ist das ein richtiger roter Faden, den ich da reinlege? Ist dir das auch schon aufgefallen bei deiner eigenen Arbeit oder ist das jetzt Zufall, dass das so aussieht?
Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen dem Geschäftsmodell zugrunde liegt. Also ich hatte nie einen Businessplan, aber was mir schon aufgefallen ist im Laufe der Jahre, ich habe, wie du sagst, relativ früh gegründet, ist, dass ich eigentlich nie etwas machen möchte, wo meine Arbeitszeit direkt proportional zu meinem Verdienst ist. Weil das habe ich natürlich nicht mit 18 mir so einen Plan gemacht und mir gedacht, ja, das ist jetzt schlau. Aber so im Laufe der Jahre ist mir gekommen, dass das eigentlich die Art zu leben ist, die mir gefällt, weil man sonst aus diesem Teufelskreis nicht rauskommt. Der lautet so, du wirst immer besser in deinem Job so und dann verdienst du pro Stunde immer mehr und dann machst du auch immer mehr und dann kriegst du einen Burnout und dann, also das ist so ein richtiger Teufelskreis. Und deswegen habe ich eigentlich lange Zeit darauf konzentriert, immer Dinge zu machen, die einen langfristigen Wert haben, auch wirtschaftlich für uns als Firma so. Und dazu passt halt jetzt auch das Marketing-Influencer-Tool, was wir gebaut haben, weil es ein Software-as-a-Service ist. Dazu passt der Webseiten-Baukasten, auch ein Software-as-a-Service. Bei den Apps, da wirkt es so ein bisschen, als wäre das so ein Modell, war es ein bisschen, da waren aber natürlich auch Dinge dabei, die jetzt einfach nur so Hype-Produkte waren.
Ja,
Und mir war immer klar, dass die Münzwurf-App in 5 Jahren keiner mehr spielen möchte. Das waren natürlich einfach Gelegenheiten, so die man genutzt hat. Ja. Aber tatsächlich jetzt so eine Viel-Gewinn-App ist halt ein Evergreen. Warum solltest du in 5 Jahren keinen Viel-Gewinn mehr spielen? Und dem zugrunde liegt halt eine Game-API, die ich entwickelt habe, dass halt iOS mit Android reden kann und dass du ein Multiplayer-Spiel deiner Wahl spielen kannst. Und die gleiche Game-API wird von Stadt und Fluss benutzt, das gleiche bei Schach etc. Und das ist dann schon wieder ein langfristiger Wert. Und das läuft auch immer noch und wird auch jede Minute von unserem Server gecheckt, ob wird ein Spiel durchgespielt und wird geprüft, ist das Ergebnis das Richtige und so. Das heißt, ja, long story short, ich versuche Dinge aufzubauen, die längerfristig einen Wert haben und die jetzt nicht irgendwie nur für kurze Zeit existieren. So.
Ja. Hast du dir mal die Frage gestellt, bevor wir jetzt gleich weiter quasi im Portfolio wieder zur Gegenwart kommen, woher diese Motivation kommt, dieser Gedanke? Also im Grunde Kapitalismus in seinen Funktionsweisen zu durchschauen und zu sagen, ne, also da mache ich nicht mit. Ich fahre diesen Berg nicht hoch mein Leben lang, sondern ich suche mir eine Möglichkeit, einen Lift zu bauen und bei der Gelegenheit nehme ich noch mit andere mit nach oben. Woher kommt die Motivation, dieses System, sage ich mal, zu durchsteigen und austribbeln zu wollen, auf die schönste Art und Weise?
Ja, also ich bin da natürlich trotzdem relativ spät drauf gekommen, so dass
das ja, aber trotzdem, am Anfang, also es ist ja
am Anfang ist es eher Zufall, denke ich so. Ja. Ich hatte am Anfang vergleichsweise für meinen Einsatz viel Geld verdient pro Arbeitsstunde quasi, hatte aber auch sehr, sehr früh das Arbeiten angefangen, so mit 16 halt hatte ich ja im Prinzip dann schon Webseiten gebaut und so. Und aus der Position heraus, dass ich dann nach dem Abi mir überlegen konnte, was ich eigentlich machen möchte, habe ich natürlich erstmal einfach nach Spaß entschieden. Ja, so war es jetzt nicht so, dass ich gesagt, dass wir halt 19-Jährige so sind, da entscheidest du nicht, ja, was strategisch, bla, sondern überlegst dir, worauf habe ich dann Bock, so. Und so ist das einfach entstanden im Prinzip. Ja. Und dann, wenn du Spaß an dem hast, was du halt machst, ist das halt auch nicht so wichtig, dann so, wie viel Zeit du reinsteckst. Und ich merke auch, dass das jetzt für mich die Arbeitsmenge nicht so entscheidend ist, dass es mehr darum geht, mache ich Sachen, die cool sind, oder lösche ich Flammen die ganze Zeit, was auch passiert. Das ist halt auch nicht so cool.
Ja.
Und du hattest vorhin auch den Webseitenbaukasten angesprochen. Das war zum Beispiel dann insgesamt zu viel. Das habe ich dann auch gemerkt zu einem Zeitpunkt, weil das waren eigentlich zwei komplett unterschiedliche Businesses. Die App-Geschichte lief und dieser Webseitenbaukasten. Und da hat sich dann, haben wir einen Investor dafür gesucht und der Investor hat angeboten, das Projekt zu übernehmen und wollte dann auch Geschäftsführer sein der Firma. Ich war damals Geschäftsführer und ich hatte das eigentlich mir vorher nicht so überlegt, aber eigentlich ergab das für mich total Sinn. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich wieder komplett auf Games konzentrieren irgendwie. Und mir kam es ehrlich gesagt erst später, dass ich ja irgendwie auch mit Games angefangen hatte damals. Das war für mich jetzt eigentlich nicht so ein Games-Business am Anfang, sondern eher ein Webseiten-Business. Ja, und seitdem konzentriere ich mich wieder komplett auf Spiele und möchte auch dabei bleiben, weil ich einfach merke, dass das meine Leidenschaft ist. Und damals Web und Spiele waren damals sehr nah beieinander, weil die, das Internet war, eine Webseite zu bauen, war nicht so kompliziert. Also einerseits ist es einfacher geworden, eine Webseite zu bauen, aber auf der anderen Seite auch nicht. Es gab damals nicht mal HTTPS. Also du hast eine Webseite gemacht und dann war die mit HTTP. Du musstest nicht dich um HTTPS-Zertifikate kümmern. Es gab keine Cookie-Banner. Es gab Impressumspflicht. Naja, und so. Also, das war eine ganz andere, da konntest du beides parallel machen. Und im Laufe der Jahre ist das auseinandergedriftet. Ja. Und ich habe für mich selbst festgestellt, dass das Games-Business schon so tief ist und so viel Abzweigung schon hat, dass ich da meinen vollen Fokus drauf setzen möchte. Und es macht einfach mir am allermeisten Spaß, weil ich jetzt diese drei verschiedenen Business kennengelernt habe. Ja. So Apps, Webseiten und Games. Und ich habe noch nie in irgendeinem Bereich so viel coole Sachen erlebt wie bei Games, diese Diversität, diese Hilfsbereitschaft gegenüber einander, anderen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer bei Escape the Loop, unserem vorherigen Titel, woran wir gearbeitet hatten. Da gab es ein Studio in den Niederlanden, glaube ich. Die hatten so ein ähnliches Spiel und ich kannte die Person halt überhaupt nicht. Schreib ihm halt eine E-Mail und frag, ja, könnten wir uns da austauschen? Einen Tag später hatten wir einen Call mit dem, keinerlei wirtschaftliche Verbindung, der hatte davon gar nichts, aber man versucht einfach gemeinsam coole Sachen zu machen so. Und deswegen sind wir da.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, weil Escape the Loop, das finde ich auch interessant, das ist mir auch begegnet und ich hatte das mir aufgeschrieben als, okay, das ist ein Projekt, das irgendwann mal in Zukunft erscheinen soll und warum komme ich drauf? Weil die Steam-Seite sagt mir bald verfügbar, und jetzt sehe ich den Satz, den ich vorhin überlesen habe, noch auf der Steam-Seite, auf der ich gerade bin, du nickst schon, ist der erste Satz Hinweis, Escape the Loop steckt momentan in der Development Hell. Also ist momentan kein einfaches Projekt, das habe ich in der Vorbereitung übersehen. Das bedeutet, das ist jetzt schon eine ganze Weile quasi, wird es mitgezogen und wartet auf seinen Moment.
Ja, also der Moment, das Development Hell, also es steckt schon sehr tief in der Hell. Ja. Ich glaube, dass das aus der Hell nicht mehr rauskommt. Ich habe es noch nicht 100% aufgegeben oder wir als Team, aber ich würde sagen so 99,9%. Und das wird schwierig. Dazu, wenn es spannend ist, wir haben da ziemlich viel Geld versenkt in das Projekt. Leider auch Fördergeld. Wir hatten einen Prototypen gebaut und der war einfach nicht überzeugend. Also den haben wir Publishern gepitcht.
In welchem Jahr sind wir da gerade so?
Also wir haben erst Chroma Gun 1 gemacht.
Ah ja, 2016.
Dann haben wir Contrive This gearbeitet. Und parallel dazu entstand die Idee zu Escape the Loop bereits. Weil das war die Bachelorarbeit von meinem Kollegen Steve, das Game-Konzept dazu. Und wir fanden alle halt die Idee super cool, waren dann noch sehr unerfahren im Games-Business, kamen da halt aus dieser App-Ära. Und bei den Apps war halt die krasseste Sache, die wir gebaut haben, da haben wir halt einen Monat dran gearbeitet. Da dachten wir uns, naja, Escape the Loop ist wirklich krass, wir werden bestimmt ein Jahr dafür brauchen. Mhm. Und sind sehr selbstbewusst damit rausgegangen so und das hat auf gar keinen Fall hingehauen. Da haben wir im Laufe der Entwicklung gemerkt, das wird nicht klappen. Und als dann alle Publisher auch abgesagt haben, obwohl wir relativ weit gekommen sind, weil wir eben schon Referenzen haben mit Chroma Gun 1 und Contrive This, hat uns da einfach niemand irgendwie einen Vertrag unterzeichnen wollen. Zu Recht, muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen.
Ich muss aber sagen, ohne da jetzt wieder Druck aufzubauen, weil da ein potenzieller Käufer jetzt plötzlich vor dir sitzt. Ich habe dieses Projekt in der Vorbereitung eben gesehen und dachte mir, oh, ich möchte das spielen. Wenig Informationen, die man von außen sehen kann, aber ein Zeitloop-Spiel, nach 5 Minuten resettet sich die Welt. Es hat was von Eskapismus, raus aus der Arbeit. Da komme ich drauf, weil ich viel so Naturszenen gesehen habe. Man ist da draußen unterwegs, mit dem Handy läuft man rum. Und das, ehrlich gesagt, reicht mir schon. So das Versprechen, offenbar dieses Mysterium alle 5 Minuten resettet, Zeitreisen finde ich immer cool. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Dann noch verbunden mit so Natur, ein paar Bäumchen, ab geht's. Und ehrlich gesagt, man sieht dem Spiel auch an, es ist nicht die top aktuellste Engine und Grafik, die da passiert. Und weißt du, das ist das Lustige, ich sehe das und denke mir, toll, Nostalgie, sieht aus wie früher, gib es mir. Und jetzt zu hören, dass das momentan, ich sag mal, Stützräder bräuchte, das tut mir leid zu hören, aber falls ohne Stress und Druck, du kommst ja jetzt frisch erholt erstmal wieder zurück aus dem Urlaub, dass nochmal rauskommen sollte, der Geldbeutel wird durch deinen Briefschlitz wandern und sagen, einmal Escape the Loop bitte.
Ist es auch versprochen? Also wenn es dann rauskommt, dann... Ja,
absolut. Du kannst dieses Segment hier einrahmen als Hologramm und über dein Nachtbettchen aufhängen. Ich werde mir eine Version kaufen. Das, da könntest du dich drauf verlassen.
Vielleicht machen wir dann nochmal eine Publishing-Runde. Also wenn wir sagen halt, das ist garantiert
200.000 Euro, dann kann ich es nicht. Also es muss einen Normalpreis haben.
Ja, okay. Dann aktualisieren wir das Pitch-Deck an Publisher nochmal und sagen, dass wir garantiert 30 Euro Umsatz circa machen werden. Vielleicht überzeugt das.
Weißt du, wir kennen uns jetzt seit 40 Minuten erst, aber was du vielleicht noch nicht über mich weißt, ich bin in dieser Hinsicht ein sehr naiver Mensch, wenn du mir das jetzt sagst, nehme ich das als Versprechen und ich werde aktiv traurig sein, wenn das nicht kommt. Naja, wir müssen zum Portfolio zurück, weil da gibt's noch so viel, über das ich mit dir sprechen möchte. Ja. Chroma Gun 2, wie gesagt, frisch erschienen, dazu kommen wir gleich, aber ich habe eine grundlegende Frage zu diesem Franchise, so kann man es ja mittlerweile nennen. 2016 erstes Chroma Gun erschienen. Ich habe mal nachgeguckt, also ich habe das damals nicht gespielt, das ging an mir vorbei, weil das zu dieser Kategorie von Spielen gehört. Ich habe es in der Anmoderation ja erklärt. Ich habe immer das Gefühl, ich bin zu doof für sowas. Das ist so räumliches Denken mit Farben und das ergibt alles schon Sinn, aber es ist für mich, es ist nicht meine Art zu denken. Ich kann das nicht, auch beim Kneipenquiz, wenn eine Rechenaufgabe kommt, bin ich derjenige, der sagt, so Leute, ich gehe mal zur Toilette und hol danach uns allen noch ein Getränk, ihr macht das schon. Ich fühle mich dafür nicht klug genug. Es ist einfach so, es ist einfach so. So, hab das nie gespielt, aber ich habe mich natürlich eingelesen in die Rezension von damals und ständig und immer wieder kam der Vergleich zu Portal. Und da habe ich mal nachgeguckt, Portal 1 2007 released, Portal 2 2011. Also schon mit viel Abstand zu Chroma Gun, aber gleichzeitig könnte man sagen, das Spiel wird euch wahrscheinlich bekannt gewesen sein, ne? Wenn man auch bedenkt, Portal, bekannte Reihe. Wurde oft verglichen. Und was ich mich frage, erstens in deine Richtung, gibt es denn diese Inspiration zu sagen, also von euch damals, dass ihr gesagt habt, ey, Portal, cooles Spiel, lass uns das irgendwie als Inspirationsquelle nehmen und dem Ganzen einen eigenen Spin geben, weil das macht ihr ja, das ist ja was im Grunde dann doch ganz anderes als Portal, aber ich verstehe, wie die Leute drauf kommen. Und zweitens, nervt das dich nicht gewaltig, jetzt auch beim zweiten Teil, da können wir schon gleich einen kleinen Bogen spannen, immer mal wieder zu lesen, dass Leute sagen, naja, ist jetzt das deutsche Portal, es ist wie Portal. Nervt das nicht gewaltig? Also zwei große Fragen, ich bin gespannt.
Also bei der ersten Frage, ob es jetzt von Portal inspiriert ist, dass die Spielidee entstand während eines Game Jams, Ludum Dare. Da hatten wir als Thema ein unconventional weapon vorgegeben. Und das uns fiel diese Farbkanone eben ein. Am Anfang war es, das habe ich erst letztens in einem anderen Interview erfahren von Steve, unserem Creative Director, am Anfang war es top-down, das Spiel.
Oh, wow.
Was natürlich viel weniger den Vergleich zu Portal bringen würde. Es hat aber mehr Sinn ergeben, dann auf Ego-Perspektive zu wechseln. Und da uns war dann schon klar, dass da diese Vergleiche kommen werden, als wir es rausgebracht haben. Wir haben es ja erst mobile rausgebracht, da, weil wir waren ja eine Mobile-Firma. Natürlich ja. Haben wir uns gedacht, naja, wir bringen das Mobile raus und das ist voll das coole Spiel und dann werden wir super reich. Das hat uns 5.000 Euro Umsatz gebracht, glaube ich, Mobile hat uns, ich glaube, 30 Euro Umsatz gebracht. Die 30 Euro, die
von Escape the Loop. Einmal Escape the Loop, wollte gerade sagen. Ja, wird wie. Think alike.
Genau. Also ungefähr 30 Euro. Und das, da haben wir jetzt schon viel Zeit reingesteckt. Also es war nicht profitabel.
Ja.
Und naja, als es dann auf dem bei Mobile wäre natürlich der Vergleich jetzt nicht so gekommen. Bei PC schon. Da haben wir es schon noch abgeändert und dann für PC rausgebracht. Das war auch unser erstes PC-Spiel, weil wir uns dachten, ey, das Spiel ist so cool, das muss an Mobile liegen. Ego-Perspektive Mobile ist schon so ein bisschen clunky manchmal so. Mhm. Probieren wir es mal auf dem PC aus. Und das hat dann 5.000 Euro Umsatz gemacht am Anfang. Mhm. Und das, da haben wir dann schon das Gefühl gehabt, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht für unser erstes Spiel. Und haben dann halt mehr investiert und dann wurde es auch mehr Umsatz und so und haben es auch auf Konsolen rausgebracht. Und da, wir haben schnell gemerkt, dass da Portal-Vergleiche gezogen werden und sind dann aber auch im Trailer und so total drauf eingegangen. Also wir sind die Welle so ein bisschen geritten. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war es echt ein bisschen nervig, die Vergleiche. Und ja, oft sprechen wir auch mit anderen Studios über Marketing und wenn die, es ist ja häufig so, dass man irgendwie so einen Vergleichstitel hat und da, meine Ansicht ist häufig eigentlich zu sagen, ey, vergleich dich nicht mit solchen Evergreens so, weil Portal ist eines der besten Spiele der Welt, so jemals, wird es auch bleiben, so. Willst du dich ernsthaft jetzt damit vergleichen? Ich finde Cormagan ganz toll, aber das ist halt eine andere Liga und das muss man auch einsehen und das stört dann schon, wenn halt da Kommentare kamen damals so, weil da waren die Vergleiche echt häufig und es ist nicht so gut wie Portal, kann man einfach sagen. Es ist ein cooles Spiel, cooles Indie-Spiel. Es ist nicht so gut wie Portal, Cormagan 1. Bei Cormagan 2 allerdings, da haben wir natürlich schon auch ein bisschen damit gespielt, aber viel weniger. Und was mir da aufgefallen ist, weil wir schon eine ähnliche Art Marketing gemacht haben, Reddit-Postings etc., dass die Leute ganz, ganz anders drauf reagiert haben. Also gerade so, es waren bei Cormagan 1 sehr viel Portal-Enthusiasten so, wo ich das Gefühl habe, dass die das nicht gut fanden, dass ihr Baby da verglichen wird oder abgeändert wird. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt oder dass es viel krassere Nischen gibt wie Survivors-Likes oder ja halt jetzt Portal-Likes. Es gibt viel, viel engere Nischen an Games, wo es aber richtig coole Ableger gibt, die halt fast manchmal cooler sind als das Original. Auch das würde ich jetzt bei Cormagan 2 nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall viel näher dran, so. Und die Leute reagieren ganz anders drauf. Die stellen den Vergleich trotzdem noch auf, häufig, aber sagen, hey, es ist ewig kein Portal mehr gekommen, vielleicht liegt es auch an der Dauer so.
Spannend, ja. Ja.
Ich freue mich schon auf Portal 3, vielleicht kommt es ja irgendwann, aber in der Zwischenzeit finde ich Cormagan 2 eigentlich ziemlich geil so. Und genau diese Wortwahl haben wir als Reddit-Postings bekommen oder auch in Steam-Reviews und auch in Reviews von Magazinen. Was mir noch aufgefallen ist, oder ich hatte eigentlich immer die Scheu davor, bei Social Media diesen Vergleich anzustellen. Eben wegen dieser Cormagan 1 Erfahrung. Dann hatte ich aber im Portal 2 oder Portal Subreddit mal gepostet vom Spiel. Beziehungsweise, nee, ich glaube, ein Praktikant hat das sogar gemacht. Und ich hatte ihm das nie gesagt, dass, ey, mach diese Vergleiche nicht. Und der halt super bold sagt, hier, guck mal, Splatoon meets Portal, Cormagan 2. Und alle im Portal Subreddit, super, bei Reddit, weißt ja eh, musst du schon ein bisschen aufpassen, wen du da erwischt so. Aber total humble Feedback und alle sagen so, ja, cool und viel Erfolg damit. Und da habe ich dann meine Meinung endgültig geändert. Also das war, von daher, die Vergleiche, die stören mich jetzt viel, viel weniger als
ja.
früher.
Ja.
Ich weiß nicht, gab es eine zweite Frage oder habe ich die schon geantwortet?
Nee, das waren beide Fragen wundervoll beantwortet. Und ich habe direkt eine Anschlussfrage. Ja. Du hast es erzählt, wie die Idee auch zu Gromagan kam, war super spannend über den Game Jam und all das, ist ja echt, ergibt das alles jetzt rückblickend total Sinn. Inwiefern hat sich denn dann damals, so um 2016 herum, als das Spiel dann auch auf dem PC spielbar war, der Gedanke bei dir jetzt zum Beispiel persönlich verfestigt zu sagen, eines Tages machen wir einen Teil 2, weil ich habe anderswo nachgelesen, die Arbeit an Gromagan 2 begann eigentlich erst im Januar 2022, also lange, lange Zeit später, finanziert auch wieder vom Filmfernsehfonds Bavaria, FFF Bavaria, also lange Zeit später, dazwischen waren auch zwei andere Spiele, Can't Drive This, ein Koop-Rennspiel, in dem einer fährt und der andere Strecken baut, mal kurz zusammengefasst, und King of the Pit, ein komplettes Chaos, so ein Twitch-Multiplayer-Spiel, in dem Leute, ich brech das jetzt nur runter, Headbanger-Avatare sich erstellen können, dann stellen die sich alle in so ein Moshpit quasi rein, bei so einem Metal-Konzert und bangen und dann geht's darum, wer bleibt als letztes stehen. Übrigens, nur am Rande, fantastisch, das Konzept ist ja schon chaotisch, ehrlich gesagt, die Steam-Seite ist auch chaotisch, denn es gibt zwei Videos, es gibt zwei Videos, ich fand's wirklich lustig, die man auf dieser Steam-Seite angucken kann zu dem Spiel. Das erste ist einen Capture von einem eurer Twitch-Livestreams, in denen ihr das zeigt. Und Das zweite ist ein 8-minütiges Erklärvideo, wie man das Spiel mit Twitch verbindet. Und auf der einen Seite super klug, weil man diese Fragen werden ja gestellt, wie funktioniert das? Auf der anderen Seite zu sagen, komm, pack's in die Steam-Wheel da rein, ist egal. Also großartig. Führt auch zu keiner Frage. Ich fand's einfach toll.
Ja die King of the Pit war auch mehr so ein Zwischenprojekt deines Game Jams und hat kommerziell keine Bedeutung.
Aber tolle Idee. So, genau. Und die Frage ist jetzt, also 2022, oh, ich wollte mir gerade die Brille abnehmen, obwohl sie schon abgenommen war. Die 2022 beginnt die Arbeit an Gromagan 2. Was mich jetzt eben, wie gesagt, brennend interessiert, wo war bei dir oder wann war bei dir im Kopf schon die Idee, wir könnten den zweiten Teil machen? War das vielleicht sogar schon nach dem Release von Gromagan 1, weil es, und das ist auch eine Frage, kommerziell wahnsinnig erfolgreich war und du wusstest, okay, dieses Schweinchen werden wir ein zweites Mal um sein Gold erleichtern oder wie sah das aus?
Ja, am liebsten würde ich jetzt antworten, dass ich da mit meinem Businessplan stand und die nächsten 10 Jahre visionär vorausgesagt habe, was jetzt am schlausten wäre. Dem war überhaupt nicht so. Entstanden, die ehrliche Antwort ist, Escape the Loop hat keinen Publisher gefunden. Wir alle so, oh Gott, scheiße, was machen wir jetzt? Can't Drive This war released. Gromagan war released und wir wollten weiter Games machen. Und ganz ehrlich, wir hatten keine geile Idee. Und wir wussten aber, wir müssen jetzt ein neues Projekt machen. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben wirklich wochenlang halt Game-Ideen durchgespielt und ausprobiert. Sind letztendlich bei Gromagan 2 gelandet, was furchtbar unkreativ klingt, so eine Fortsetzung von einem bereits bestehenden eigenen Spiel zu machen. Aber für uns war es einfach die beste Idee, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, weil wir hatten, das Gromagan 1 war halt einfach unser erstes Spiel und wir hatten das Gefühl, das war echt gar nicht schlecht und immer noch, glaube ich, dass wir da echt einen kleinen Glücksgriff hatten so und wir echt coole Sachen da gebaut hatten und es gab so ein paar Punkte, die einfach gestört haben bei Gromagan 1 und diesen Makel wollten wir loswerden, weil wir dachten, wir können das besser. Und da hatten wir eigentlich alle total Bock, Gromagan 2 dann zu bauen. Mhm. Haben das als Förderantrag eingereicht beim FF Bayern und zwar erstmal bei der Konzeptförderung, was halt für mich eigentlich immer so ein bisschen so eine Vorvalidierung ist, weil halt ein Gremium an Leuten sitzt, die halt Ahnung haben vom Gamesmarkt und auch so ein bisschen die Metaebene auch dazu kennen. So. Und wenn die halt ein Konzept fördern, kann das schon mal nicht ganz blöd sein, meiner Meinung nach so. Und die haben es approved und das Coole daran war auch, dass wir die Gelegenheit hatten, Zeit zu investieren, um uns tiefere Gedanken dazu zu machen. Der Förderantrag war auch relativ einfach, weil wir halt sehr viel an Gromagan 1 angelehnt haben. Den haben wir auch öffentlich ins Netz gestellt, damit alle Leute, die sich bewerben wollen beim FFF, das sich nachgucken können, wie so ein Förderantrag ausschaut. Und das haben dann bei der Konzeptphase, dann ist uns halt gekommen, ey, das ist total cool. Und wir hatten dann auch ein bisschen mit der Unreal Engine rumgespielt Andreas Suika hat damals auch bei Unreal gearbeitet.
Ah ja. Mhm.
Hat dann schon, der hat sicherlich auch einen Anteil daran. Da kriegt er jetzt wahrscheinlich keine Provision mehr dafür. Keine Ahnung, wie das läuft bei Epic, aber die.
Da wird gerade ein Kopf traurig zu Boden gehen da draußen.
Aber der hat, also auf jeden Fall hatte der damit einen Anteil daran, weil er uns schon schmackhaft gemacht hat. Unabhängig davon wussten wir aber schon auch, dass die Engine einfach cool ist. Ja. So. Ja. Und dann haben wir den Switch von Unity zu Unreal gemacht. Die Escape the Loop war eben noch Unity, und wir haben uns total verliebt in der Engine. Also wir haben nie Geld, wir haben nie Geld von Epic bekommen, bestimmt nicht, wir haben Mega-Grant bekommen. Mhm. Aber wir haben es bedingungslos bekommen, diesen Mega-Grant.
Ja.
Die Engine ist einfach toll. Also ich spreche auch nur jetzt von dem, was meine Kollegen und Kolleginnen sagen. Ich selbst arbeite nicht mit der Engine, aber seitdem wir damit arbeiten, höre ich ständig, ey, das ist so cool, das gab's früher nicht und das ist direkt schon eingebaut und wir hatten riesen Spaß damit und eben durch die Konzeptförderung hatten wir die Zeit, uns auch das anzulernen. So ein Engine-Wechsel als achtköpfiges Team ist jetzt nicht einfach, das ist ein großes Investment. Hatten aber gemerkt, wir kommen da echt schnell voran, wir kommen da schnell zu einem guten Ergebnis. Wir brauchten irgendwas Sicheres auch so ein bisschen, weil das schon eine schwierige Situation in der Firma war nach Escape the Loop. Also Cash war da jetzt nicht, hat da nicht gesprudelt. Und da war das eine super Lösung. Dann haben wir es auch gepitcht und Publisher haben relativ gut drauf reagiert im Vergleich zu Escape the Loop. Das hat übrigens auch sehr geholfen. Also wir hatten mit Escape the Loop sehr tiefe Gespräche schon über das Projekt, relativ weit in den Runden. Und wenn du schon so weit bist und aber das Projekt einfach nicht das Richtige ist, daran anzuknüpfen und zu sagen, ja, wir haben jetzt aber eine andere Idee.
Verstehe.
Das hilft extrem. Und deswegen, ja, deswegen sage ich auch allen neu gründenden Studios, macht ein Projekt fertig, zeigt, dass ihr irgendwas fertig bekommt. So.
Ja.
Ja, und so kamen wir zu Konkurrenz 2.
Und trotzdem, also trotzdem vor dem Hintergrund der etwas angespannten finanziellen Situation des Studios noch während dieser Antragsphase und auch der Suche nach dem Publisher, hat die Arbeit an dem Spiel ja letztendlich dann 4 Jahre gedauert. Hat die so lange gedauert auch, weil ihr dann eben relativ bald diesen Publisher gefunden habt und wusstet, okay, Finanzierung ist sichergestellt, jetzt können wir auch wirklich uns die Zeit lassen, die wir brauchen für so ein Spiel, oder gab es da andere Gründe für? Mein Lieblingsgrund wäre übrigens, wenn ich das noch vorschlagen darf, als mögliche Antwort. Ich habe ja vorhin gesagt, das sind so Spiele, die sehr für mich, also die wirken sehr intelligent, dass ihr einfach da sehr lange gebraucht habt, die Rätsel zu entwerfen. Ich weiß, das ist Quatsch, aber ich fänd's lustig.
Die Projektdauer war eigentlich relativ früh klar. Wir haben mit der Konzeptförderung begonnen und sehr viel Arbeit in das Konzept gesteckt, haben dann die Förderung für einen Prototypen bekommen danach vom FFF Bayern, sind den Förderzeitraum durchlaufen, sind eigentlich immer 10 Monate und danach wussten wir schon sehr konkret, wie lange wir brauchen werden für das Projekt. Die Rätsel auszudenken haben wir da schon auch mit bedacht und das kostet viel Zeit, definitiv. Wir haben uns aber zum Glück an einem Skript entlang hangeln können, das der Steve geschrieben hatte, 100 Seiten Text, die so die Story wiedergibt einfach. Und das mit den Rätseln, das ist wirklich gar nicht so ein schlechter Punkt, weil das Problem ist, das Rätsel, da kannst du halt unendlich viel Zeit versenken.
Ja.
Das heißt, was wir gemacht haben, und das finde ich sehr cool gewesen, vom Team, ist, dass wir erstmal so die Key-Momente der Story abgebildet haben. Und die haben wir zuerst gemacht. Also das Schwerste zuerst ist ja auch irgendwie dann so ein Tag, wie man so einen Tag planen sollte, oder sagen viele.
Du fängst frühest mit dem Schwersten an, ich dreh durch. Wirklich?
Ja.
Benjamin.
Damit man den Scheiß weg hat.
Krass.
Und naja, dann haben wir natürlich erst die Szenen gemacht, die Key-Momente, wo es auch Cutscenes gibt im Spiel, wir haben noch nie Cutscenes vorher gemacht und so, die haben wir erst abgearbeitet und die Key-Level gemacht und dann haben wir die Zwischenlevel gemacht und die konnten wir füllen mit Rätseln, wo das ganze Team auch mitgemacht hat. Jedes Teammitglied hat halt eigene Rätsel gemacht. Man sieht auch die Handschrift, wenn man das zockt, so welches Rätsel von wem kommt. Die Artist natürlich wunderschön erstmal, die Coder ganz klischeemäßig, super kompliziert und sehr technisch alles. Genau, und so konnten wir uns im Laufe der Entwicklung durchhangeln, hatten halt auch feste Milestones mit dem Publisher Und ich bin selbst erstaunt, da wir haben diese Milestones immer eingehalten. Und das lief ziemlich smooth durch und daher waren die 4 Jahre eigentlich ziemlich gut durchgeplant. Haben es auch sogar geschafft, am Ende ein Jahr vorher uns langsam Gedanken darüber zu machen, was als nächstes kommt, weil wir wollten nicht wieder in dieselbe Situation kommen und dann können wir gar 3 machen oder kein Draft ist 2. Was auch nett wäre, aber wir wollten offen mal überlegen, was wir als nächstes machen können.
Da werden wir zum Ende unseres Gesprächs noch drauf kommen. Kannst du dich schon mal mental darauf vorbereiten, dass ich fragen werde, wo eure Gedanken denn da so gelandet sind? Ich muss es kurz aus dem System rauskriegen, sonst werde ich die nächsten Minuten nochmal irgendwann anfangen zu lachen. Ich muss es einmal ausgesprochen haben. Ich möchte diese Doku sehen zu einem Studio, das bei der Förderung pitcht ein Rätsellogikspiel und dann das den Zuschlag bekommt und während der Entwicklung feststellt, wir sind zu doof für die Rätsel. Wie machen wir das denn jetzt? Ich möchte diese Doku sehen zu also es muss doch ein Studio in dieser Situation geben. Meldet euch. Ich produziere diese Doku. Ich möchte diese Geschichte erzählen. So, das ist jetzt aus dem System raus. Es musste kurz sein. Genau. Das Spiel erschien jetzt nach den 4 Jahren, ganz frisch eben Anfang Februar 2016. Jetzt sehe ich auch gerade tatsächlich, das war mir vorher gar nicht klar, es sind ja 10 Jahre wirklich Abstand. Um Gottes Willen, 10 Jahre. Das ist mir jetzt erst klar geworden, ehrlich gesagt. 10 Jahre, um Gottes Willen. Kannst du uns denn irgendwas verraten? Und wie gesagt, so antworten, dass jetzt nicht ein Anwalt oder eine Anwältin mir hier reinstürmt und sagt, Herr Schott, wir müssen die Verbindung trennen, hören Sie auf, Klage, 1 Million Euro. Wie kommerziell erfolgreich Chromagun 2 sich zu entwickeln scheint? Also mir reichen auch, wenn du das sagen kannst, so abstrakte Kategorien wie, okay, du suchst jetzt eine neue Mietwohnung, du willst dich ein bisschen verkleinern, bis hin zu, alles klar, ich baue einen Palast an der Nordsee. Also ich nehme jede Kategorie, die du mir geben kannst.
Okay, ja, also zu dieser Mietwohnungssache sage ich jetzt trotzdem mal einen Satz, weil ich finde es einen wichtigen Punkt,
bitte,
dass Spielentwickler und Entwicklerinnen, die das hören, immer von Null ausgehen. Das gebe ich jedem neuen Studio auch immer mit. Weil das Einzige, was du sicher weißt bei einem Release, ist, dass es Null bringt. Alles darüber hinaus ist Bonus meiner Meinung nach. Und so haben wir auch geplant. Das heißt, das ist super wichtig für uns als Studio, dass nicht ein Release Probleme für uns verursacht. Deswegen bin ich in dem... ich wohne genauso wie vorher.
Wie hast du vorher gewohnt? Das weiß ich noch nicht.
Und
die Münzwurf-App hat dich gebracht in den Palast Deutschlands.
Genau, nee, ich wohne in keinem Palast. Es lief nicht richtig geil, muss man sagen, aber auch nicht richtig schlecht.
Ja.
Also es ist irgendwo in between, würde ich sagen. Wir haben den Vorteil, dass wir es auf allen Konsolen rausbringen und Retail. Das heißt, das bringt halt schon mal ein anderes Volumen her. Es ist aber jetzt nicht irgendwie eine App, ein Spiel, was jetzt irgendwie in den Top-Charts gelandet ist, in den Top 3 oder so weltweit. Das würde man ja mitbekommen. Ich sehe langfristig ein gutes Potenzial darin. Also Chromagun 1 hat so, naja, die Zahlen hatte ich genannt, insgesamt ordentlich Umsatz gemacht. Also für das erste Spiel. Wir sind auf eine schwarze Null gekommen. Und Chromagun 2 wird sicherlich besser. Haben wir natürlich auch einen Publisher mit dabei und so. Also es ist schon auch eine andere Dimension, die wir jetzt da erwarten langfristig. Ich würde sagen, halt irgendwas in der Mitte ist es geworden. Ja. Für uns als Studio ist es ein Erfolg, weil das, was man vor allem beeinflussen kann, meiner Meinung nach, ist die Qualität des Produkts.
Ja.
Und die Reviews sind sehr gut. Das war uns wichtig und dass halt nichts abstürzt und so. Aber ich habe leider immer noch keinen Helikopter und wohne immer noch nicht in einem Palast. Aber vielleicht nächstes Mal.
Immerhin musst du nicht ausziehen. Das ist ja auch schon mal ein Gewinn. Genau wie du gesagt hast, die Null wurde angepeilt und es scheint ja schon mal darüber hinaus zu gehen. Das ist doch schon mal schön. Übrigens, das am Rande zum Thema Publisher. Nur ein Kompliment mal an der Stelle, kann man ja auch mal sagen. Der Trailer zu Chromagun 2, der auch bei Steam eingestellt ist, um sich das Spiel anzugucken. Ich meine das ganz ernst, ist einer der geilsten Trailer, die ich je gesehen habe. Ich habe noch nie ein Logik-Puzzle räumlich denken Spiel so cool inszeniert gesehen. Ich weiß nicht, ob der Publisher dafür verantwortlich ist oder jemand bei euch. Ganz großartig. Also das wirklich nur am Rande mal, das sage ich aus freien Stücken, es hat richtig Spaß gemacht, den anzugucken. Ist ein cooler Trailer, wirklich.
Vielen, vielen Dank. Wirklich. Ja, wir waren auch sehr, sehr begeistert, als wir den gesehen haben. Der ist von Evolve PR gemacht.
Krass.
Und bei Evolve PR muss ich besonders den Brandon hervorheben.
Gerne.
Der mit der Katharina gemeinsam, sie hat das Projektmanagement gemacht. Das ist ein Magier, meiner Meinung nach.
Wirklich, ja, wirklich, meine ich ganz ernst. Cooler Trailer. Jetzt gibt's noch zwei Fragen, die im Raum stehen. Die eine richtet sich nochmal an euch als Studio, jetzt in der Gegenwart, und dann nochmal eine Frage zum Ausblick. Und zwar erstmal die Gegenwartsfrage. Es ist ja jetzt hochspannend. Ihr habt das Spiel rausgebracht. Du hast schon gesagt, ne, es läuft stabil an. Gucken wir mal, wohin die Reise geht. Und gleichzeitig wächst aber auch euer Team. Ich habe auf LinkedIn gesehen, du siehst, ich habe Wochen mit der Recherche verbracht, in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich habe auf LinkedIn gesehen, du freust dich in der Öffentlichkeit über neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sogar die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Ausland arbeiten, internationale Angestellte quasi. Das heißt, dem Studio scheint es ja jetzt, wenn man mal das als Gradmesser nimmt, gut zu gehen. Und das ist ja erstaunlich und schön natürlich, aber auch erstaunlich, weil du weißt es ja selber noch viel besser, die Branche auch in Deutschland befindet sich ja nach wie vor in einer Phase, wo man sagt, es ist eine gute Woche, wenn man nicht von einer neuen Schließung irgendwo liest. Es ist jetzt eine große Frage, mich würde das mal interessieren, und du wurdest auch in anderen Interviews danach schon gefragt, aber nichtsdestotrotz, was ist es denn, dass euer Studio da offenbar auch in den letzten Jahren so gut durchzukommen scheint? Wie gesagt, ich habe nur die Außenperspektive, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Geschäftsbüchern selbst aussieht, aber euch gibt's ja noch und das ist ja auch ein Erfolg mittlerweile schon in dieser Branchenlandschaft. Wie macht ihr das? Kleine Frage.
Ja, sehr kleine Frage, ja. Es gibt bei uns halt natürlich genauso Aufs und Ups, und wir hatten sehr, sehr schwere Phasen. Die schwerste war nach Can't Drive This, würde ich sagen, weil wir da weit über ein Budget waren und das halt auch self-funded war dann komplett und auch außerhalb der Förderung dann, also bis mit, durch mit der Förderung. Und dann stellst du aber fest, das, so können wir das nicht auf den Markt werfen. Also es war richtig eine harte Zeit. Wir hatten immer das Glück, dass wir noch die Einnahmen aus den Apps haben, die reinkommen, mit wenig Aufwand. Die reichen bei weitem nicht, um das komplette Team zu refinanzieren. Das ist halt ein kleiner Baustein. Aber das hat es natürlich extrem geholfen, das Ganze abzudämpfen. Und so, dass man ein bisschen mehr Zeit sich lassen kann. Wir nutzen schon sehr intensiv die Förderung, muss man auch sagen. Also wir versuchen wirklich die bayerische Förderung, Konzeptförderung, Prototypenförderung und die Produktionsförderung vom Bund möglichst zu nutzen. Das hilft auch extrem. Also sonst wäre das auch schwierig für uns. Dazu haben wir halt noch dieses Influencer-Marketing-Tool, von dem ich gesprochen hatte, das mittlerweile ein sehr großes zweites Standbein geworden ist. Also die eine Mitarbeiterin, die du angesprochen hast, Dymfo aus Südafrika, die dazu gekommen ist, die arbeitet zum Beispiel nur für dieses Tool als BizDev. Und für dieses Tool haben wir auch eine Förderung von der EU bekommen bei der Innovative Business Tools Förderrunde vor 3 Jahren. Und die Kombination ist gerade sehr gut. Also gerade, das klingt alles total toll geplant, aber es ist wirklich super viel Zufall gewesen. Das war zum Beispiel zu einem Zeitpunkt, wo ich den Homepage-Baukasten rausgegangen als Geschäftsführer, hatte meine Anteile da auch abgegeben. Und da ist natürlich auch ein bisschen Geld geflossen. Jetzt auch da konnte ich mir keinen Palast kaufen. Aber das hilft natürlich auch, das auch irgendwie als Rücklage in der Firma zu haben. Also die Anteile wurden von der Firma gehalten. Und seitdem, genau in dem Zeitpunkt, war dieser Call von dem Innovative Business Tools, und der ist super aufwendig, so eine EU-Förderung. Und da habe ich halt irgendwie super viel Zeit gehabt, weil ich war auf einmal nur noch ein Geschäftsführer. Und hab dann im Dezember, da ist generell irgendwie ruhiger mit Papierkram, einen Monat investiert in diesen Antrag.
Boah.
Und so haben, das war halt, für den Antrag wäre das voll der Overkill gewesen, also weil man halt nicht weiß, ob man das Geld bekommt. Aber es hat voll viel Spaß gemacht, weil das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das gefühlt einen Businessplan gemacht habe. Oder da waren auch Fragen drin, wie eben so Metafragen wie zum Beispiel über Diversity oder was macht man eigentlich für die Umwelt? Wie viel Strom verbraucht man eigentlich als Firma und so? Und es ist einfach Realität, dass du in einem Indie-Studio, was irgendwie immer gucken muss, dass genug Geld reinkommt, hockt sich keiner hin einen Monat lang und berechnet das. Das ist halt nicht drin. Es ist toll, dass sich viele Studios darüber Gedanken machen und so. Und man kann aber in keinem Studio vorwerfen, dass man jetzt nicht einen Monat blockt für solche Metafragen. Und das hat, glaube ich, total viel gebracht, auch strategisch mir Gedanken zu machen, so, was dieses Tool angeht. Wir haben dann auch die Förderungen, wie gesagt, bekommen. Und ich habe das Gefühl, die Kombination ist jetzt gerade sehr gut, weil ich bin eine Vollzeitkraft, ich koste der Firma Geld. Und wenn ich jetzt nur Gänsefüßchen die Meta-Aufgaben machen würde, wäre das zu wenig. Und das sieht man ja auch in jedem Studio. Es gibt da nicht in unserer Firmengröße mit 10 Leuten, gibt es jetzt nie eine Person, die rein Geschäftsführung macht, sondern die machen immer irgendwas operativ noch mit. Und schwierig ist halt, wenn du halt am Projekt mitarbeitest, glaube ich, das ist jetzt meine Vermutung, also wenn man jetzt in der Engine mitarbeitet, weil da ist eigentlich immer ein hohes Level da. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin jetzt mal 3 Monate raus. Und so kann ich mich halt einklinken, wenn es Marketingbedarf gibt, weil das halt meine Expertise ist, und kann dem Team da ein bisschen Rückendeckung geben, weil das halt auch ablenkt. Es ist wichtig, dass man auch Marketing involviert ist, aber man kann nicht 1 Monat vor Release das ganze Team auf Marketing stürzen, zum Beispiel, weil man muss da wahrscheinlich noch Bugs fixen und so. Das heißt, da kann ich mich einklinken und bin dann beim Influencer-Tool raus eigentlich, mehr oder weniger. Und in der restlichen Zeit kann ich variabel meine Zeit hoch und runter skalieren beim Tool, weil ich da einen Großteil der Entwicklung noch mache. Und ich glaube, die Kombination aus vielen verschiedenen Standbeinen hilft uns, long story short. Mhm. Also wir haben diese Apps, die immer noch laufen. Wir haben das Influencer-Marketing-Tool, was Geld einbringt, und die Förderung im Rücken dort. Wir haben die Förderung in Bayern, und wir planen sehr konservativ und müssen am Ende eines Projekts immer parallelisieren. Also wir schauen schon, dass wir immer nur ein Spiel eigentlich machen, aber am Ende des Projekts geht's nicht anders. Da müssen wir zum Abschluss hin, muss es eine Überlappung geben, teilweise sogar 3 Spiele, weil du halt in einer Konzeptphase eines Spiels weißt du noch nicht, ob du in einem halben Jahr das Spiel wirklich machst, weil du musst erstmal gucken, findest du einen Publisher dafür oder findest du Förderung dafür. Also das heißt, wir haben immer ein paar Spiele gleichzeitig im Petto. Ich kleine mich dazu klinken und in dem Moment verursache ich ja Kosten, wenn man das jetzt mal so getrennt betrachtet. Mhm. Für das Spiel verursache ich immer nur dann Kosten, wenn Kosten gebraucht werden. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass man mich immer rauswerfen kann. So.
Ja, ja,
Und dann bin ich halt beim Influencer-Tool und mache da mehr mit. Ja. Und ich glaube, dieses Dazuklinken ist ein Punkt, aber nicht der einzige. Aber das ist, glaube ich, auch so wichtig, dass ich vielleicht auch ein bisschen Abstand auch habe, um mir solche Gedanken machen zu können.
Ja, spannend. Also wenn man das verbindet mit meiner zweiten und letzten Frage dieses Gesprächs, eine stabile Grundlage, ein fruchtbarer Boden, auf dem neue Spielideen heranreifen und vielleicht heranwachsen können. Welcher, um mal bei dem Bild zu bleiben, Samen der Ideen, die du auch vorhin mal ganz gut schon mal angerissen hattest für die Zukunft, erscheint dir denn am vielversprechendsten? Wo du sagst so, Mensch, das ist eine Idee, da können wir mal der Sache nachgehen. Und auch hier ist mir klar, die Anwälte sind im Raum geblieben von der letzten Frage noch. So vage du möchtest. Aber kannst du uns da irgendwas geben? Also auch sowas wie auf gar keinen Fall Chromagun 3. Ich nehme alles. Aber so eine Richtung, wohin geht's denn jetzt?
Also wir haben, es sind einige Sachen schon öffentlich. Also wir haben eine Prototypenförderung für Once Upon the Pines bekommen. Das ist ein Arbeitstitel vom FFF Bayern. Da arbeiten wir seit 10 Monaten dran. Und da ist jetzt bald Abgabe in 1 Monat. Und dann haben wir den Prototypen übergeben quasi an den FFF. Und das ist jetzt dann auch kein Geheimnis. Den Prototypen schmeißt man ja nicht weg, außer, naja, man findet keinen Publisher, wie das uns ja schon passiert ist. Was wir jetzt mit dem Prototyp machen werden, ist natürlich auf Publisher-Suche gehen.
Was ist das denn für ein Spiel? Kannst du das mal so kurz erklären? Was ist das? Weil ich habe gerade mal versucht, das zu googeln, habe direkt gemerkt, okay, hier kommen komische Ergebnisse, das ist es nicht. Was ist es denn?
Da ist ja auch noch nicht mal die Steam-Page dazu live.
Aber
man sieht, es ist auch öffentlich in der Förderbeschreibung, steht drin, dass es ein Dredge-like, würde ich es beschreiben, ist. Deswegen auch Portal-like, Dredge-like. Ich finde, es ist schon so ein bisschen Trend, würde ich sagen. Und soll in einem Märchen-Setting spielen. Und Inventory Management wird es geben. Es wird sicherlich auch Narration wieder eine große Rolle spielen, weil es sich so ein bisschen wie ein Faden durchzieht seit Escape the Loop, das, was sehr narration-heavy war, dass wir zumindest diesen Teil mit übernehmen. Und so eine Kombination daraus. Und
Kurz für die Leute, die Dredge nicht kennen, das ist das Spiel, wo man mit dem Schiffchen über so eine gruselige offene See fährt oder auch eine halboffene See, Fischchen angelt, die in der Verladeluke des eigenen Schiffs sammelt und die Fische abgibt und sich von dem gewonnenen Geld neue Sachen fürs Schiff kauft. Mit dem besonderen Clou natürlich, es gibt eine rahmende Geschichte, die ist so ein bisschen gruselig und so ein bisschen, oh, was macht der Tentakelfisch da nachts eigentlich, wenn man mal rausfährt. Richtig gemütliches Spiel. Also übrigens, Fun Fact, wird wieder niemanden interessieren, aber einfach nur für mich archiviert. In der Wohnung, in der ich hier gerade sitze, bin ich vor 2 Jahren eingezogen. Die Wohnung davor, Katastrophe, aus vielen Gründen, ist jetzt nicht wichtig. Und als ich hier eingezogen bin, den Fernseher, den du gerade hier im Hintergrund siehst, natürlich mit einer der ersten Dinge gewesen, die ich aufgestellt habe. Und ich habe dann Dredge gestartet und einfach nur die Welt im Hintergrund gehabt, als so eine Beruhigung, als so nice. Einen Ambience im Hintergrund. Ja. Tolles Spiel. Deswegen, da hast du mich doch direkt schon wieder unfreiwillig halb an Bord gezogen mit dem Vergleich. Toll.
Ich finde es auch wunderschönes Spiel, ja. Ja. Parallel dazu haben wir auch eine Konzeptförderung bekommen für It's Always Happy at Chubby's, was ein Horrorspiel wird. Passt jetzt gar nicht zu den vorherigen Spielen, die wir machen. Ist auch eigentlich so ein bisschen, was wir gerne machen, halt was komplett anderes so. Wir machen nicht gerne die gleiche Art von Spielen an sich.
Da gibt's eine Steam-Page.
Da gibt's eine Steam-Page.
Interessante Dinge, ja.
Mhm. Und weil du meintest, wo ich das größte Potenzial sehe, also du sprichst jetzt natürlich mit dem Businessmenschen der Firma, der auch knallharte Zahlen analysiert. Und die knallharten Zahlen, die sehe ich am ehesten bei It's Always Happy bei Chubbies, at Chubbies, weil einfach der Start war so ausgezeichnet. Also wir haben das mal komplett anders gemacht als in der Vergangenheit und haben nicht in Ruhe entwickelt und haben dann irgendwie, wie man es halt oft macht, so dann ist Spiel announced etc., sondern wir haben uns gedacht, wir stellen jetzt einen Konzeptantrag beim FFF und wollen dann mal explizit das ganz anders machen und haben wirklich nur eine Szene gebaut in Unreal, um einen geilen Trailer zu machen von einer coolen Spieleidee, die uns bei einem Game Jam kam. Weil, also du merkst, wir kommen immer wieder zurück zu diesem Escape the Loop Moment, wo uns aufgefallen ist, wir brauchen mehr potenzielle Spiele in der Schublade. Und deswegen haben wir auch die ganze Zeit während der Entwicklung von anderen Spielen immer Game Jams gemacht oder Diskussionsrunden zumindest, wo uns Game-Ideen kommen. Das war eben eine dieser Game-Ideen. Und haben eben diese Konzeptphase, also wir haben erstmal nur eingereicht, wir wussten nicht mal, ob die Förderung bekommen, und haben dann losgelegt, ohne zu wissen, ob wir die Förderung bekommen für ein Konzept oder nicht, auf eigenes Risiko, und haben eben diese Unreal-Szene gebaut und einen Trailer. Nur mit dem Ziel einen Trailer. Diese Szene kann gar nichts. Also das ist wirklich, das kannst du nicht spielen. Aber der Trailer ist halt meiner Meinung nach richtig cool geworden. Wir haben es auch intern gemacht, sodass es relativ günstig war. Nicht wie bei Chroma Gun 2 extern. Und wir waren ein bisschen enttäuscht, dass es dann nicht gleich durch die Decke ging, als wir es bei YouTube live gestellt haben und so. Aber Recuts davon sind bei TikTok steil gegangen. In der Vergangenheit war es immer so, dass wir halt, keine Ahnung, 100 Publisher angeschrieben haben. Dann haben wir Meetings gemacht und Calls und auf der Gamescom Hände schütteln, wie man es halt irgendwie so macht. Super viel Zeit invest. Und diesmal habe ich es mal ganz umgedreht und habe halt bei LinkedIn gepostet, hey, guck mal, hier ist unser Spiel live gegangen, jetzt bräuchten wir nur noch Geld, um es zu machen. Und daraufhin haben sich einige Publisher bei uns gemeldet. Und das war natürlich voll cool. Und also das Pitchen kostet ja auch Geld, muss man sich überlegen. Ja. Also wenn jede Stunde, die du investierst und jede Stunde, die du in Pitch Deck investierst und zur Gamescom fährst, es kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und deswegen von der reinen Business-Perspektive gesprochen, ist Chubbies für uns das allerbeste Projekt bisher. Ja. Weil wir halt sofort Publisher-Interest bekommen haben, mit sehr wenig Einsatz. Ich würde sagen, weiß nicht, 20.000 Euro zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir eine Förderung bekommen für 30.000 Euro. Das heißt, wir konnten das restliche Budget der Förderung dafür nutzen, um halt das Konzept weiterzustellen. Und jetzt haben wir einen Antrag auf Prototypenförderung gestellt beim FFF Bayern. Da wäre es der perfekte Run wäre, wenn das jetzt da klappt, aber das weiß man nicht. Weil
spannend. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, mir das gerade eben angeguckt. Falls dein Handy vibriert hat, das war meine Wunschlisten-Klickbestätigung. ganz interessantes Ding, um das noch kurz zu beschreiben. Man steht in diesem Burgerladen und macht die Burger für Bestellungen von der Leute, die dazukommen. Ego-Perspektive. Es wirkt wie so ein Management-Busy-Game. Aber, und davon gibt es auch andere Spiele da draußen, nicht mit diesem Rahmen, auch nicht mit den 90ern Anleihen, die er da ganz bewusst zitiert, aber es gibt da so eine Art Mini-Genre schon, wo man genau solche Aufgaben hat, in irgendeinem Imbiss rumstehen und dann passieren natürlich die gruseligen Dinge. Jemand guckt mal durchs Fenster rein oder eine Lampe flickert oder so. Man muss jetzt rausfinden, was ist hier los, während man noch Burger verkauft. Ich beginne erst, mich auseinanderzusetzen mit diesem Genre und ich finde es richtig spannend einfach. Dieser Mix aus Horror und Alltagsjob, den du machen musst, ja, ist einfach toll. Also wie gesagt, das habe ich jetzt im Blick. Vielen Dank und dafür schon mal viel Glück. Ja.
Ja, super. Wären das auch wieder 20 Euro Umsatz, oder?
Ja, wie gesagt, also Escape the Loop wäre mir auch wichtig. Lass uns das nicht vergessen. Und außerdem, lass uns nicht vergessen zu sagen, wie schön es hier war. Ich versuche, diese Brücke zu bauen, weil ich weiß, bei dir wartet irgendwann mal ein Zug und wir sind eigentlich schon längst über die Zeit, die ich mir für dieses Format vorgenommen habe. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe wirklich gern zugehört. Ich habe das sehr genossen. Ich fand es wirklich hochinteressant mit dir und ich danke dir für die Einblicke hinter die Kulissen. Es war wirklich, ich habe viel gelernt hier in diesem Gespräch. Danke.
Ich fand's auch sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Toll. Ich drücke die Daumen dir und eurem Team. Ich verfolge jetzt erst recht, was da noch weiter so passiert. Und ich bin mir sicher, Benjamin, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns in diesem Rahmen hier gesehen und gesprochen haben.
Das würde ich freuen. Toll. Ich gehe jetzt den Soft-Tracker löschen.
Sehr gut. Bevor du das machst, ich drücke auf den roten Knopf. So, Freunde. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Anwesendsein, für alles Weitere. Natürlich auch den Steady-Support. Ich danke euch sehr. Okay, cool, wächst und gedeiht. Und das funktioniert nur dank eurer grünen Wiesen, die ihr anbietet. Toll, vielen herzlichen Dank. Für alle, die zum Club der Unterstützten dazukommen wollen, findet ihr in der Folgenbeschreibung einen Link zu Steady. Und ansonsten, Freunde, hören wir uns morgen, na klar, um 5 Uhr morgens, denn dann erscheint die nächste Ausgabe Okay Müd, in der ich wieder gemeinsam mit euch in die neuesten und spannendsten Releases der anstehenden Woche reinschaue. Gratis für alle, vielleicht ist es ja was für euch. So, wir hören uns, Freunde, passt auf euch auf. Arrivederci und bye bye.